Ringfrei für Twist of Hate, dem Wrestling-Podcast mit euren Gastgebern Marco, Dennis und ihren Gästen. Hallo liebe Hörer von Twist of Fate zur nunmehr 46. regulären Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts und zuallererst möchte ich mich entschuldigen, dass es zuletzt etwas holprig war. Ihr habt es mitbekommen, entweder hier oder bei Mindfuck, dass ich ja umgezogen bin. Dann gab es natürlich erstmal kein Internet und hin und her und dementsprechend ist die pünktliche Versorgung vor dem Wochenende nicht immer gewährleistet gewesen. Ich hoffe, dass wir das jetzt im Griff haben. Heute wäre es auch fast wieder hochgegangen, weil die Internetleitung so schlecht war, dass ich schon während des Podcast-Aufzeichnens mit Sascha zusammen für Patreon exklusiv heute gemerkt habe, okay, hier stimmt was nicht. Wir mussten dreimal neu starten, es ging gar nichts und es war hin und her und ganz, ganz schlimm. Und dementsprechend ist diese Ausgabe anders als geplant, denn ursprünglich wollte ich mit dem Dennis Hoffmann, den ihr kennt von Zeitreise in Doppel-D, wenn ihr Patrone bei uns seid, mit dem zusammen wollte ich hier die Weeklies besprechen, aber die Internetleitung ließ eine Skype-Verbindung nicht zu und so ist es jetzt mal wieder so wie am Anfang, ihr müsst mit mir alleine vornehmen. Bevor ich jetzt zu den Weeklies komme, noch ein paar Wörter dazu. Mindfuck ist jetzt auch bei Patreon an den Start gegangen, und das heißt aber nicht, dass ihr hier weniger Content bekommt, wenn ihr Patrone bei uns seid. Im Gegenteil. Also zum einen kommt nächste Woche eine neue Folge Haters Backstage. Da will ich ein bisschen was erzählen, was mich so beschäftigt über die Wrestling-Welt, weil da gibt es einiges, worüber ich in den letzten Tagen nachgedacht habe. Aber so zwei, drei Formate werden jetzt Crossover gehen. Ihr müsst also keine Angst haben, dass jetzt dadurch der Patreon-Content hier weniger wird oder ich mich hier so zurückziehe, weil mein Fakt mir wichtiger ist. Na. Ich weiß schon noch, wo meine Wurzeln sind. Es wird so sein, dass es ein, zwei Formate gibt, die sowohl hier als auch da Patreon-exklusiv sein werden, aber auch ein Format, welches Sascha und ich kreiert haben. Ich habe das hier schon mal angeteased. Ich werde mit Sascha zusammen mir alte Wrestling-Veranstaltungen anschauen und die werden wir dann hier besprechen. Und da Sascha gar nicht im Wrestling-Thema drin ist, bin ich gespannt, wie es für jemanden ist, der da nicht so drin ist wie wir alle hier. Und deswegen wird das eine coole Sache für euch. Und wie gesagt, das eine oder andere Format werden wir noch auf beiden Plattformen hochladen. Ihr seht also, es lohnt sich, Patrone zu werden. Entweder hier bei patreon.com/twistofhate oder patreon.com/mindfaq. So oder so freue ich mich, dass ihr uns immer noch zahlreich unterstützt, während andere Podcasts relativ hohen Schwankungen unterworfen ist es so, dass ihr eine so treue Hörerschaft inzwischen seid, dass auch wenn ich die letzte Folge erst am Montag veröffentlichen konnte, wegen diesem ganzen Hick und Hack, ihr trotzdem in fast kompletter Downloadstärke, das war nur minimal schwächer als die letzten Folgen, wart ihr da, ihr habt es downloadet, ihr habt euch das angehört. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Das wollte ich mal loswerden, auch wenn ich immer nach Retweets, nach Facebook-Teilungen, nach Bewertungen oder iTunes-Sternchen schreie und bettel, was ich hiermit dann erledigt hätte, ist es so, dass ich sehr wohl zu schätzen weiß, dass ich inzwischen hier eine treue und feste Hörerschaft habe, die wirklich jede Woche dabei sind, die sich auch auf die Folgen freuen, die mich unterstützen und das jetzt schon seit fast einem Jahr, was mich zum Stichwort bringt, ziemlich genau in 33 Tagen feiern wir unseren ersten Geburtstag. Warum wir dann nicht bei Folge 52 sind, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Ich war relativ fest der Meinung, dass wir wöchentlich veröffentlicht hätten, plus Sonderfolgen. Das heißt, deswegen müsste die reguläre Folge eigentlich schon Nummer 48 sein, warum wir bei 46 sind und zwei Wochen fehlen. Ich muss nochmal nachschauen. Also Fakt ist, die erste Folge ging am 21. Juni, glaube ich, an den Start. Muss ich mal genau nachschauen, aber wir haben bald unseren ersten Geburtstag. Und ja, das finde ich halt schön. Podcasts gibt es wie Sand am Meer. Und natürlich fängt man an, immer in der Hoffnung, dass es ein paar Leute gibt, die sich dafür interessieren. Die ersten Folgen waren für drei, vier Handvoll erlesener Leute, die das gut fanden. Und inzwischen sind wir durchgehend und immer in einem guten dreistelligen Bereich von treuen Hörern, die uns hören, von über 20 Bewertungen bei iTunes im 5-Sterne-Bereich. Da geht noch mehr. Bitte bewertet uns. Von einigen Abos, von diversen Chartplatzierungen und Erwähnungen. Wir haben ein paar Patronen zusammenbekommen, über die ich mich wahnsinnig freue. Ich freue mich über jeden von euch, der mich hier unterstützt, um meine Serverkosten zu decken. Und ich glaube, dass wir in diesem knapp einem Jahr schon ein bisschen was auf die Beine gestellt haben. Und ich bin einfach nur dankbar dafür. Das wollte ich mal loswerden, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen sülzig für euch klang. Ihr jetzt denkt, ja, komm zur Sache. Komme ich jetzt ja. Ich war jetzt ein bisschen weg, aber habe natürlich Wrestling weiter verfolgt, denn die Passion verliert man ja nie. Und diese Woche war die erste Woche seit langem, wo wirklich mal kein Pay-Per-View unmittelbar bevorstand oder gerade hinter uns lag. Das heißt, es ist wirklich eine klassische Nachbetrachtung von Raw und SmackDown diese Woche mit meiner Einschätzung. Vielleicht noch ein, zwei News danach. Und das wird es dann auch gewesen sein. Also wundert euch nicht, wenn diese Folge ein bisschen kürzer ist, dadurch, dass ich alleine bin und mit keinem Sidekick wie Dennis oder Miguel das Ganze besprechen kann. Nächste Woche wird das bestimmt wieder ein bisschen mehr. Aber schauen wir mal. Gut, damit jetzt zum Wesentlichen kommen wir zum Wrestling. Raw wurde diese Woche in Europa aufgenommen, in London, England. Die WWE ist ja gerade hier auf Tour, war auch letzte Woche hier in Deutschland, ist jetzt dann in England angekommen. Und dann wusste man schon, okay, das Publikum in England ist speziell. Und das durfte auch Roman Reigns zu spüren bekommen. Dazu kommen wir aber gleich. Es startete erst mit einem Video, in dem Triple H und Stephanie McMahon mit Charlotte Flair, Rowdy Ronda Rousey und Nia Jax bei der Programmpräsentation zu sehen waren von NBC. Und da wurde bestätigt, dass Nia den Raw Women's Championship-Titel gegen Ronda verteidigen wird bei Money in the Bank. Ich finde, es ist zu früh. Die können Ronda diesen Titel nicht gewinnen lassen. Das heißt, naja, obwohl sie die absolute Macht darstellen sollte, eigentlich aufgrund ihrer Körperfülle und dem, wie sie präsentiert wurde, wird den Titel zu schnell verlieren. Ich hätte mir das Ganze noch aufgespart, aber es ist ja schon sehr bezeichnend, dass die WWE sie aus allen anderen Matches irgendwie raushält, Ronda jetzt in dem Fall. Und das heißt, meine Befürchtungen von vor ein paar Wochen scheinen sich zu bewahrheiten. Hier wird ein neuer Brock Lesnar herangezüchtet. Was ich schade finde, denn sie hat ja bewiesen, dass sie doch das eine oder andere drauf hat. Aber leider wird es diesen Weg wohl gehen. Offiziell eröffnet wurde die Show dann allerdings von Roman Reigns. Und hier kam das, was ich gerade schon ansprach. Was für ein Buh-Konzert. Die Leute haben den fast aus der Halle geschrien. Er hat das versucht, mit einem Grinsen zu kompensieren, hat in die Menge geschaut und hat dann behauptet, er sei in der letzten Woche beraubt worden. Diesmal zur Abwechslung nicht vom WWE-Management, sondern diesmal von Jinder Mahal, der ja letzte Woche verhindert hat, dass Reigns sich qualifiziert. Und jetzt möchte Reigns, dass Jinder seinen Yard, und jetzt stellt euch jetzt Anführungsstrichelchen vor, betritt und sich ihm wie ein Mann gegenüberstellt. Statt Jinder kam aber Kurt Angle. Kurt Angle stellte klar, dass Mahal nicht rauskommen wird. Er erklärte, dass er für das Management spricht, denn er bekam am Wochenende einen Anruf mit Informationen. Denn letzten Endes war es so, als er Mahal die Chance auf die Teilnahme am Money in the Bank Ladder Match verweigerte, wäre das eine emotionale Geschichte gewesen und das wäre falsch, denn man müsste als Führungskraft logisch denken. Und dann hat er einen Satz benutzt, wo man sieht, okay, Engel wird jetzt langsam turnen. Er sagte, denn das ist das Beste fürs Business. Und da er das nicht nur einmal gesagt hat, sondern zweimal, ist es so, dass man, aha, alles klar, er wird jetzt langsam turnen und wird dann in diese Authority-Richtung schwenken, zumindest wirkt es so. Und wahrscheinlich wird dann sein bald zurückkommender Sohn Jason Jordan auch eine Rolle spielen. Aber schauen wir mal. Aber ich glaube, das könnte ich richtig liegen. Naja, er sagte, Mahal ist ja schließlich mal WWE-Champion gewesen. Und aus diesem Grund würde er die Möglichkeit bekommen, sich für das Money in the Bank-Match zu qualifizieren. Und zwar innerhalb eines Triple Threat-Matches gegen Elias und Bobby Lashley. Reigns schlug daraufhin vor, dass man daraus ja auch ein Fatal Four-Way-Match machen könnte. Das Publikum hat vehement geschrien: Nein, no, no, no. Und diesen Hass gegenüber Reigns habe ich in der Intensität noch nie erlebt. Der Kerl tat mir leid. Engel lehnte das Ganze dann noch ab, denn das Management hat ganz klar gemacht, dass Reigns keine weiteren Möglichkeiten bekommen soll, sich für das Match zu qualifizieren. Und die Crowd, also das Publikum, hat dann ganz laut Yes geschrien. Die fanden das super. Reigns meinte daraufhin, er sei darüber nicht sauer, denn schließlich mache Kurt Angle nur das, was er tun muss, aber er will jetzt auch das tun, was er tun muss. Daraufhin ging er aus dem Ring und begab sich in den Backstage-Bereich. Dort sah man, wie er Jinder Mahal suchte, und als er ihn entdeckte, hat Mahal erstmal Sunil auf ihn geschubst und dann hat er auf Reigns eingeschlagen, doch der konnte sich wehren und dann haben die sich so ein Backstage-Brawl geliefert. Sinnloser, aber typischerweise endet das natürlich dann wieder in der Halle. Die prügeln sich natürlich wieder bis zurück in die Halle. Und dann hat Jinder einen heftigen Superman-Punch kassiert. Also der war wirklich ziemlich gut. Und dann kamen mehrere Offizielle, inklusive Kurt Angle, raus und hielten Reigns zurück. Und Jinder Mahal nutzte die Situation dann, um zu fliehen. Was halte ich vom Eröffnungssegment? Ich will Jinder Mahal nicht sehen. Jinder Mahal ist meiner Meinung nach wirklich nach wie vor der unqualifizierteste, schlechteste Wrestler in der WWE. Denn nur aufgrund seines überhöhten Anabolika-Konsums und der Tatsache, dass Vince Geschäfte mit Indien machen wollte, überhaupt in die Position kam, die er innehatte. Aber die Zeit ist längst vorbei und dass Reigns sich jetzt mit ihm rumprügeln muss. Jinder ist sehr verhasst und deswegen ist Vinces Plan wohl offensichtlich, naja, wenn es Brock nicht geklappt hat, dann nehme ich erst den. Aber Reigns wird nicht mehr overkommen. Das ist jetzt deutlich zu sehen gewesen. Vergesst das. Das wird einfach nicht funktionieren. Und das heißt, eine überflüssige Fehde, die beiden nicht nutzen wird, einfach nur dumm. Und ja, ich kann es nicht anders sagen. Ich hasse wirklich alles daran. Ein Engel, der wahrscheinlich turnen wird. Ein Reigns, der immer noch verzweifelt versucht, die Gunst des Publikums irgendwie zu bekommen. Ein Jinder Mahal, der so über ist wie ein Pickel am Arsch. Bäh. Ich will das alles nicht. Nervt mich, scheiß Auftakt, abgefuckt direkt von Anfang an. Es wurde dann besser, weil es gab ein Intercontinental Championship Match, welches vorher schon angekündigt wurde. Und Seth Rollins, der amtierende Champion, sollte seinen Titel verteidigen gegen Kevin Owens. Und hier sahen wir wieder, warum Kevin Owens aufgrund seiner Fülle zu den Besten seines Fachs zählt. Die beiden, ja, wie soll ich sagen, die haben es drauf. Die haben es einfach drauf. Das war jetzt nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden. Im Gegenteil, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aber jetzt ist es wieder ein Zeitchen her. Und das hat einfach Spaß gemacht. Knallharte Moves. Aktion aus dem Nichts. Ein beweglicher Kevin Owens, wie man es ihm bei seiner Masse nicht zutraut. Der Mann ist schnell, der hat Moves drauf. Alles passte darin. Letzten Endes hat es trotzdem einen richtigen Gewinner, denn Seth Rollins konnte das via Stomp, Blackout oder wie auch immer das Ding jetzt heißt, entscheiden. Großartig, habe ich sehr geliebt, hat mich für das beschissene Opening-Segment ein bisschen, na, jetzt fehlen mir die Worte, tut mir leid, es ist wieder ein bisschen gut gemacht, Entschuldigung. Und insofern war ich jetzt wieder einigermaßen auf neutralem Boden, mal gucken. Für mich fing jetzt Raw quasi wieder neu an, weil ich jetzt resettet war. Es gab ein Video zu sehen, wie, naja, Jax dann halt Ronda Rousey herausforderte, und das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, warum sollte die Championess irgendeine beliebige Herausforderung, die sie noch nicht bewiesen hat, herausfordern? Und Charlotte Flair steht daneben, feiert das mit ihrem Huh, warum sollte sie das tun? Die will doch selber ein Titelmatch haben. Das ist alles sinnlose Scheiße, WWE, ganz ehrlich. Hauptsache Super Ronda ist ganz oben drauf. Gut. Aber naja, kommen wir zu einem unterhaltsameren Segment, denn Bo Dallas und Curtis Axel waren bei Kurt Angle und baten um ein Raw Tag Team Championship Match. Schließlich seien sie das A-Team. Angle meinte daraufhin, könnte es sein, dass ich den Namen schon mal irgendwo gehört habe? Na, den gibt es doch irgendwie schon. Dann sagten sie, ja, wir sind ja auch das B-Team. Naja, dann sagte Angle, naja, das B-Team konnte aber leider noch kein Match für sich entscheiden. Dallas sagte, ja, das stimmt. Es war ja auch zu unserer Zeit als Mr. Rush. Als B-Team sind wir ungeschlagen. Und dann sagt Engel, okay, ihr kriegt kein Champion-Match von mir, aber ihr könnt ein reguläres Tag-Team-Match bekommen, wenn ihr mich für den Rest des Abends in Ruhe lasst. Und das B-Team willigte daraufhin ein. Ich finde es schon ein bisschen witzig, dass sie die beiden jetzt nicht komplett fallen lassen. Das ist schon gut, weil die haben ja auch was drauf. Und wenn die so ein bisschen comedymäßig gehen, aber dann letzten Endes im Ring auch was zeigen dürfen, dann wäre das schon cool. Na gut. Kommen wir zum Money in the Bank Qualifikationsmatch. Hier traf Bobby Roode auf Baron Corbin und Nowhere Josie in einem Triple Threat Match aufeinander. Und hier war es, na, was soll ich sagen? Es war ein typisches Triple Threat Match. Baron Corbin ist halt nicht der Megatechniker, zeigt aber immer wieder zwischendurch coole Aktionen und sagt, ja, okay, das ist gar nicht so scheiße. Ich mag ihn trotzdem nicht. Nur bei Josie inzwischen und Bobby Roode großartig, das wisst ihr, da mache ich kein Hehl raus. Und meiner Meinung nach genau der richtige Gewinner nach einem typischen Triple Threat Match, welches mal leidlich unterhaltsam ist, aber inzwischen leider auch nicht mehr besonders überraschend oder besonders. Und dementsprechend Bobby Roode der richtige Sieger in diesem Match und damit qualifiziert fürs Money in the Bank Match beim kommenden Pay-Per-View. Wir waren wieder Backstage. Kurt Angle traf dort auf Kevin Owens. Der Kanadier meinte, er sollte der EC-Champ sein und verlangt ein Rematch gegen Seth Rollins. Und daraufhin sagt der Engel, es ist vorbei. Doch damit gab sich KO nicht zufrieden. Entweder er bekommt das Rematch oder er ruft Stephanie an. Und dann meinte der Engel, er hätte die Bedrohung satt. Und dann sagte KO, das ist gar keine Bedrohung, es wird real. Und dann griff er sich sein Smartphone und ging weg. Diese Storyline beginnt jetzt schon, obwohl sie noch relativ am Anfang ist, mich massiv zu nerven. Warum hat man nicht die Gelegenheit genutzt, mit Kevin uns was Neues zu starten? Bei SmackDown war es so, dass er ständig gegen Shane oder gegen Daniel Bryan am Ende dann immer vorgehen musste und sich durchgewurschtelt hat. Was machen die jetzt? Er muss sich gegen Kurt Angle behaupten und wurschtelt sich durch Stephanie durch. Das ist alles bescheuert. Kevin Owens beweist immer wieder im Ring, dass er diese Scheiße nicht nötig hat. Ich finde es dumm, dass das Creative Team für den keine Ideen hat und ihn wieder in so einen Müll packt. Und Engel wirkt immer mehr wie ein Depp bei sowas. Und ich mag es einfach nicht. Es ist dumm. Es ist einfach dumm. Und wenn Stephanie McMahon jetzt rein logisch betrachtet daraufhin sagt, ach so, lieber Kevin, weil du sagst, du willst ein Rematch, gebe ich dir ein Rematch. Was ist sie dann für eine Chefin? Wie viel Autorität hätte sie da noch? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur Kacke. Apropos Kacke. Jinder Mahal war zu sehen. Denn er saß im Behandlungsraum, in dem Kurt Angle dazukam. Sunil Singh, sein Handlanger, natürlich immer dabei. Und daraufhin meinte Jinder, er sei am heutigen Abend nicht mehr in der Lage antreten zu können. Und er bittet daher um die Absage des Kampfes. Doch laut Kurt Angle müsse dieses Match am heutigen Abend stattfinden. Das sei der letzte Abend der Money in the Bank Qualifikationsmatches bei Raw. Wieder Bullshit, kompletter Schwachsinn, weil, mein Gott, er ist der General Manager. Wenn er irgendwas zu sagen hätte, würde er einfach sagen, dann machen wir es halt nächste Woche fertig aus. Ist ja nicht so, als ob Money in the Bank Sonntag stattfinden würde. Also Bullshit. Naja. Mahal sollte auf jeden Fall antreten, denn das sei nun mal best for business. Und wie jetzt schon dieser Satz wieder totgekaut wird, geht mir auf den Sack. Es ist unkreativ, es ist sich wiederholend und bescheuert. Kommen wir zum Tag-Team-Match von The B-Team. Hier durften Bo Dallas und Curtis Axel unter dem neuen Namen zum ersten Mal antreten und in einem relativ naja, wie drücke ich es am handlosen aus? Langweiligen Standard Tag Team Match, welches, wenn überhaupt, dann von Aktion von Fandango oder halt Tyler Breeze lebte. Bo Dallas und Curtis Axel werden hier viel schwächer dargestellt, als es sein müsste. Trotzdem konnten sie letztlich das Match für sich entscheiden. Und somit ist das B-Team ungeschlagen. Nach einem Match. Aber es reicht auf jeden Fall, dass die beiden beim Interview von Charlie Caruso, welches danach im Ring stattfand, sich total happy zeigten und sie wollten eine Chance auf den Raw Tag Team Titel. Ich befürchte tatsächlich, dass das passieren wird. Die werden irgendwie dieses Tag Team Titel Match bekommen, obwohl sie es nicht verdienen, weil sie noch nichts geleistet haben als B-Team, aber einfach nur, weil der WWE nichts einfällt. Da haben sie wenigstens prominente Namen drin. Aber gut. Und wenn der WWE nichts einfällt, packen die möglichst viele Frauen in ein Match. Und das haben sie auch jetzt getan. Es gab ein Six Women Tag Team Champion Match zwischen Natalya, Sasha Banks und Ember Moon auf der Seite der Guten gegen The Riot Squad, Ruby Riott, Liv Morgan und Sarah Logan auf der Seite der Bösen. Dies war genau das, was man schon 4.836.722 Mal gesehen hat. Normale Six Women Action. Jeder darf seinen Turn machen. Und letztlich gab Liv im Sharpshooter von Natalya auf, die neben Ember Moon natürlich die beste Wrestlerin im Ring war. Der Riot Squad, ja, Ruby ist hart und sonst irgendwas, aber das ist alles so ein bisschen halbgarig. Da haben wir wesentlich bessere Wrestlerinnen, die rumrennen. Die funktionieren in der Truppe. Aber in dem Fall, wenn die Einzelqualität zu tragen kommt, ist eine Natalya natürlich den anderen weit überlegen und Ember Moon aufgrund ihrer ungewöhnlichen Art und Weise zu kämpfen natürlich auch. Jetzt kommen wir zu einem Team, welches ich sau cool finde, obwohl es als Heel-Team auftrete: Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Ich finde die so cool, weil die so ein bisschen diesen NWO-Charakter versprühen, aber nicht so ganz, aber schon so ihr eigenes Ding machen. Die sind modern, die sind hart. Und die reden so, als ob das, also die machen das wie diesen Real Talk, den Roman Reigns in Richtung Brock Lesnar gemacht hat, nur in glaubwürdig. Die sagen, naja, der Umkleideraum sei voller Legenden gewesen, doch es gibt keine Superstars mehr, denn der Hunger und die Leidenschaft sind nicht mehr vorhanden. Und die beiden seien jetzt da, um das zu ändern. Und ein bisschen stimmt das. Was haben wir denn da? Wir haben einen Reigns, der verzweifelt versucht, den Ansprüchen von Vince gerecht zu werden und irgendwie bei den Fans anzukommen. Wir haben Brock Lesnar, der nur Millionen kassiert und auftaucht, wann er will. Wir haben John Cena, der auch nur sporadisch auftritt, sich dann als der Strahlemann ausspielt, aber eigentlich von dem Publikum nicht gesehen werden will. Und ich könnte ewig so weitermachen. Undertaker, der nur einmal im Jahr auftritt, es sei denn, irgendein arabischer Scheich schreit nach ihm, dann kommt er nochmal. Die haben recht, die haben absolut recht. Und das sind beide richtig Top-Wrestler, die wirklich was drauf haben. Das Team, die Kombination, ungewöhnlich, aber gefällt mir. Ich hoffe, die kriegen bald einen Teamnamen und werden richtig durchstarten. Gefällt mir sehr gut, trotz der in Anführungsstrichen bösen Gesinnung. Kommen wir zu einem Non-Title-Match. Die Titelträger des Raw Tag Team Championships, Woken Matt Hardy und Bray Wyatt, traten gegen The Revival an. Und das war auch, naja, wie jedes Tag Team Match von Matt Hardy und Bray Wyatt gegen irgendwelche Gegner. Zack, 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 aus die Maus. Und ich muss sagen, The Revival hätten bei richtigem Aufbau zumindest eine Zeit lang die Tag Team Szene mitmischen können. Inzwischen sind die einfach nur irgendwelche von vielen. Der ungewöhnliche Stil, der in NXT noch so eine Titeltröte und so Ausnahmetalenten, ist hier einfach nur verschenkt. Schade, dass da nicht mehr was gemacht wird. Mir gefällt dieses Woken-Gimmick immer noch auf die eine oder andere Art, aber irgendwie schafft es sogar die WWE, das lame werden zu lassen. Jeff wurde weggebracht, das heißt Brother Nero und das Ganze findet nicht statt. Ach, ich weiß nicht, es beginnt zu langweilen. Und ich befürchte, die einzige Lösung, die sie gegen die Langeweile haben werden, ist das Gleiche zu machen wie damals bei Randy, in dem Bray in dem Fall gegen Matt turnt und sagt, hahaha, von vornherein war es nur Show, irgendwas in dieser Art wird kommen. Da habe ich Angst vor, aber da ich die unkreativen Idioten hinter der WWE kenne, wird es leider genauso kommen. Kommen ist das Stichwort, denn Bailey kam zu Sasha Banks, zumindest begegnete sie ihr und The Boss wünschte Bailey viel Glück für das anstehende Qualifikationsmatch und Bailey dankte ihr. Warum das ein Segment wird, das weiß ich nicht, aber natürlich wird hier immer noch künstlich die Spannung und die mögliche Konfliktsituation zwischen den beiden versucht zu forcieren und immer wieder erwähnt. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf die Fehde, ich habe keinen Bock auf das Match. Das geht mir jetzt schon zu lange. Wie bei allen engen Freunden, die irgendwann dann von der WWE getrennt wird, ist es immer das Gleiche. Und das war schon zuletzt bei Kevin Owens und Sami Zayn so. Und das ist doch das Stichwort, denn Sami Zayn stand im Ring. Und das Publikum sang seinen Song mit. Ich meine, hallo, wir sind in England und da wird er halt nochmal gefeiert. Zayn unterbrach die aber, denn er habe genug gehört. Und dann fragte er sich, ob jemand daran gedacht habe, dass er Prinz Harry sehr ähnlich sehe. Dann brach dieser Yes-Chant aus, der durch Danny Ryan berühmt wurde. Und Sammy behauptete dann, er habe erfahren, dass Prinz Harry ein großer Fan von ihm sei. Sogar mehr als von einem Bobby Lashley. Und dieser Lashley hat die WWE schließlich vor 10 Jahren verlassen. Und nun kehrt er zurück bei Raw, was ja grundsätzlich kein Problem ist. Doch er habe es auf Sammys Kosten getan. Sammy zeigte dann ein Standbild von Lashley, der, wie er ihm gerade einen Vertical Suplex verpasst hat. Und Sandy beklagte diese Aktion, denn dadurch erkrankte er an Schwindel. Und das ist eine neue Krankheit und auch der erste Fall dieser Art in der WWE. Und dann las er eine Notiz seines Arztes vor und wegen des Schwindels hätte er jedes weitere Match verloren. Und Lashley habe das extra gemacht, um ihn zu schikanieren und um seine eigenen Fans zu beeindrucken. Das war schließlich ekelhaft. Daraufhin rief das Publikum nach Lashley und als nächstes ließ Sammy dann ein Sit-Down-Interview zwischen Renee Young und Lashley einspielen. Und im Anschluss behauptete er, dass Lashley etwas verbergen würde. Er habe jedoch Facebook genutzt, um Lashleys Schwestern ausfindig zu machen. Und beide sind nicht so, wie Lashley sie beschrieben hat. Aus diesem Grund hat Sammy beide eingeladen, damit sie nächsten Woche bei Raw den wahren Lashley enthüllen würden. Was für ein überflüssiges Segment. Alles, was da passiert ist, hätte man abkürzen können mit einer Grafik. Sammy reveals the truth behind Bobby Lashley with his sisters. Irgendwas dieser Art, keine Ahnung. Und das wäre es gewesen. Überflüssiger Scheiß, Lückenfüller, Müll, Zeitklauen. Dass ein Sami Zayn in Europa, in England rauskommen muss, okay. Aber nervige Zeitklauerei. Ich hätte die ganze Zeit gewartet, dass ihn jemand rauskommt oder Lashley ihm aufs Maul oder dass irgendwas passiert, das passiert ja nichts. So eine sinnlose Ankündigung einer sinnlosen Segmentgeschichte, die nächste Woche stattfindet, es nervt. Total bescheuert. Es kam jetzt das vorher schon angekündigte Money in the Bank Qualifikationsmatch der Damen. Hier traf Alexa Bliss auf Bayley und Mickie James. Und zu Recht hat Alexa Bliss das gewonnen nach einem DDT gegen Bayley. Hier auch klassische Triple Threat Match Action. Zum Glück haben wir mit Mickie James, die immer abliefert, aber zweifelsfrei dann verliert. Und Bayley und auch Alexa Bliss, drei Könnerinnen im Ring. Und das war okay, bis unterhaltsam. Mit Alexa Bliss die richtige Siegerin. Und es ist ein Wunder, dass Mickie James in dem Fall mal nicht gepinnt wurde. Aber das ist ja schließlich in Anführungsstrichen noch Alexas Freundin. Wir waren wieder Backstage zu sehen. Ein angeschlagener und bandagierter Jinder Mahal möchte allen beweisen, warum er der Modern Day Maharaja ist und trotz starker Schmerzen antreten. Und er lässt sich von Sunil helfen, bis auf einmal Roman Reigns von der Seite angesprungen kam und mit voller Wucht durch eine Wand gespeert hat, woraufhin Sunil dann laut um Hilfe rief. Also Roman Reigns hin oder her, Jinder Mahal hin oder her, der Spear sah zumindest cool aus, der war unerwartet, auch wenn diese Wand ungefähr aus Pappe bestand, dünner als jeder Amazon-Karton. Nach der Werbeunterbrechung konnte man auch sehen, wie das medizinische Personal sich um den am Boden liegenden Mahal kümmerte. Aber dann wurde er in die Halle geschwenkt, denn dort stand ein Tag-Team-Match an zwischen dem von mir gerade als positiv beschriebenen Tag-Team Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Die hatten es zu tun mit Braun Strowman und Finn Balor. Und hier die Überraschung: Ziggler pinnt Balor, nachdem er den Demon vom obersten Seil beförderte und Braun Strowman so im Tag-Team verloren. Ich meine, hey, der war alleine quasi Tag Team Champion. Und das ist eine relativ coole Art und Weise, dieses Ziggler-McIntyre-Team zu pushen. Auch wenn es hier einen Botch gab, einen Unfall quasi. Denn dieser Schulterblock, so wie er Drew McIntyre getroffen hat von Braun Strowman, ich glaube nicht, dass der in dieser Art, in dieser Heftigkeit so geplant war. Ich hatte wirklich Sorge, dass das Drew da zerrissen hat. Aber alles zu Ende gebracht. Es war cool. Natürlich ist die Mischung aus Braun Strowman und Finn Balor gewöhnungsbedürftig, aber ich hätte ihn ja schon bei WrestleMania gerne mit Rey Mysterio so gesehen, mit einem kleineren. Also es funktioniert irgendwie für mich. Aber ich bin froh, dass Ziggler und McIntyre das gewinnen konnten, weil bei der Einsetzung habe ich erst gedacht, so, ja toll, gegen Strowman, jetzt begraben die das Team gleich wieder. Aber nein, haben sie nicht getan. Insofern bin ich cool mit diesem Match. Und für mich sowas ein bisschen wie der Moment des Abends. Das war schon ziemlich cool. Dann gab es einen Videorückblick auf das Interview mit Ronda Rousey bei dieser NBC-Programmvorstellung. Und da wurde nochmal darauf eingegangen, dass die beiden sich auf ein Championship-Match geeinigt haben. Und hier, finde ich, macht man schon wieder den gleichen Fehler wie vor WrestleMania. Anscheinend ist das das Wichtigste beim ganzen Money in the Bank, obwohl da mehrere Damen und mehrere Herren sich um jeweils einen Titel, Herausforderung oder um die Möglichkeit, den Titel im Laufe eines Jahres jederzeit herausfordern zu können, einfach beraubt, sie schon das Wichtigste am ganzen Abend zu sein, und das nervt mich. Kurt Angle telefonierte Backstage mit Stephanie McMahon über Ronda's erstes Titelmatch, natürlich, worüber sollte er sonst sprechen, und dass er den perfekten Ersatz für Jinder Mahal gefunden habe. Doch Steph hat offensichtlich ihm einen anderen Superstar vorgeschlagen für das anstehende Match, und da war mir schon klar, natürlich, wer könnte das so sein? Kevin Owens, war ja klar, weil er ja vorher telefoniert hat. Und jetzt kommen wir wieder zurück, dem, was ich gerade sagte, was ein Schwachsinn, warum sollte sie das tun? Warum sollte sie das tun? Wenn sie nicht zufällig mit Kevin Owens schläft, was sie nicht tun wird, weil Triple H einfach besser aussieht. Das macht alles keinen Sinn, das ist alles dumm. Naja. Naja, dann wurde nochmal angekündigt, dass in der nächsten Woche Sami Zayn halt die Wahrheit über Bobby Lashley enthüllt. Elias befand sich schon im Ring und stimmte sich auf den Song ein. Doch er wurde natürlich von Kevin Owens unterbrochen, weil dieser ja Jinder Mahal ersetzen sollte. Und so trafen dann Kevin Owens, Bobby Lashley und Elias aufeinander im letzten Qualifikationsmatch. Und hier gab es den Frog Splash von Kevin Owens gegen Elias. Zuvor kam allerdings Sami Zayn heraus und beförderte Lashley gegen den Ringpfosten. Und dann hat er noch den Helluva Kick gezeigt. Und somit konnte Kevin Owens den Sieg abstauben. Das Match selber war nicht herausragend, es war auch nicht schlecht, es war leidlich unterhaltsam. Aber am Ende haben wir ein Bild gesehen, was wir schon tausendmal bei SmackDown gesehen haben im Laufe der letzten 13 Monate. Feiernder Kevin Owens mit einem feiernden Sami Zayn. Puh, das war Raw. Und ihr werdet schon gemerkt haben an Zwischentönen und Ähnlichem von mir, das ist nicht so geil, was da gerade abgeht. Im Gegenteil, ich finde ziemlich vieles davon einfach dumm gebuckt. Wenn man auch nur mit einem Funken Logik dran geht, ist das alles bescheuert. Ich sage nicht, dass die Matches alles scheiße waren. Im Gegenteil, mit dem KO gegen Seth Rollins Match haben wir sogar ein richtig gutes gesehen und, und. Aber alles in allem ist diese Raw eine 4. Eine 4, weil die Qualität der Matches nicht scheiße war. Aber es war einfach nicht mehr. Das sind so viele Logiklücken drin, so viel Dummheit. Es ist eklig. Man darf gar nicht mehr denken bei der WWE, weil es sonst anfängt, weh zu tun. Gut, was immer bleibt bei einer beschissenen Raw, ist ja die Hoffnung, dass SmackDown was besser macht. Und zumindest begann es, naja, in Anführungsstrichen besser, denn erst kam ein Rückblick auf die Geschichte zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura. Und das ist auch nun mal eine Fehde, die ja nur aus Eierschlägen besteht und aus Matches, die weit hinter den Möglichkeiten, die die beiden eigentlich haben, zurückbleibt. Und insofern konnte das mich zwar aufgrund meiner Liebe zu AJ Styles ein bisschen positiv stimmen, aber da musste noch was kommen. Kam auch Daniel Bryan, kam nämlich zu Renee Young in den Ring, die dort schon wartete. Und Renee endete darin, dass Daniel Bryan 75 Minuten lang im Greatest Royal Rumble Match verbleiben konnte und damit einen Rekord aufgeschlossen hat, bis er schließlich von Big Cass rausgeschmissen wurde. Bryan konnte hingegen Big Cass dann bei Backlash besiegen, doch in der letzten Woche musste Bryan im Kampf gegen Rusev den Kürzeren ziehen. Bryan gestand ein, enttäuscht zu sein. Im weiteren Verlauf erwähnte er aber, wie glücklich er sei, zurück zu sein. Dann sind nun mal Verluste auch dabei. Er kann endlich wieder das tun, was er so sehr liebt. Doch ihm reicht nicht, zurück zu sein. Er möchte wieder ganz nach oben. Er will wieder WWE-Champion werden. Und machen Sie jetzt vor, wird er auch. Auf kurz oder lang, ich glaube, dass die WWE Bryan nicht auf Dauer hätte an sich binden können, wenn er nicht mehr so ein Titelmatch kriegt und da wieder oben mitspielt. Aber natürlich kommt sein Fehdengegner Big Cass raus und sagte erstmal: Warte mal. Er sprach dann über die dreijährige In-Ring-Abwesenheit von Daniel Bryan an und dass er dessen ganze Wahrheit kennen würde. Und der erste größte Rückschlag erfolgte nicht gegen Rusev, denn er ist der Grund, warum Bryan gegen Rusev verloren hat und noch weiter verlieren wird, denn er wird dafür sorgen, dass sich, ich zitiere, die Träume und Hoffnungen von Bryan bei der WWE nie wieder erfüllen werden. Bei Backlash habe Big Cass zwar verloren, doch er gab nicht auf, weil er Schmerzen hatte. Er klopfte lediglich ab, weil er aus dem Griff raus wolle, um Bryan eine weitere Abreibung zu verpassen. Und deswegen habe ich ihn dann auch niedergeschlagen und würde es immer wieder tun. Big Cass fragte dann: Ist Daniel Bryan ein Verlierer? und wollte dann dieses Yes-Movement herausfordern? Oder hätte Daniel Bryan im Ruhestand bleiben sollen? Auch da sollte er wieder diesen Yes-Movement haben. Sollte Daniel Bryan nach Hause gehen und zu Hause bleiben, während Brie die Hosen seiner Familie anhat? Die Antwort wäre, sei wieder ja. Und daraufhin stieg er in den Ring und imitierte diese Yes-Pose. Aber Bryan hatte die Schnauze voll und schlug auf ihn ein und bearbeitete dessen Knie am Ringseil. Danach beförderte Bryan das angeschlagene Knie von Cass gegen den Ringpfosten. Und in der Mitte des Rings folgte der Heel-Hook von Bryan gegen Cass, bis mehrere Referees eingriffen und das Ganze beendeten. Und da muss ich sagen, ja, das war ein Auftaktmatch. Endlich durfte Daniel Bryan wieder. Ich mag ja diese Underdog gegen große Geschichte, auch wenn Cass ein Affe ist, der nichts kann, meiner Meinung nach. Aber gut, Daniel Bryan muss jetzt wieder rankämpfen. Ihm direkt zu sagen, hier, schönes Zurück, bis hier ist ein Titelmatch, auch ein bisschen dumm. Obwohl er natürlich damals ungeschlagenen Titel abgegeben hat und dementsprechend ein Titelmatch verdient hat, rein logisch betrachtet. Aber ja, als Aufbaugegner taugt das schon und soll ihn halt jetzt nochmal platt machen in einem vernünftigen Match von mir aus mit Stipulation und dann ist alles schick für mich. The Miz begab sich für das erste Match des Abends zu den Kommentatoren, denn hier trafen in einem Money in the Bank Qualifikationsmatch The New Day in Person Xavier Woods und Big E, wie immer begleitet von Kofi Kingston, auf The Bar. Und haben wir schon gesehen, ja, inzwischen ist man müde. So wie ich jetzt gerade, Entschuldigung, man ist jetzt inzwischen müde. Ja, Cesaro, Sheamus, ja, immer das Gleiche. New Day, ja, immer das Gleiche. Die Reihenfolge scheint bekannt zu sein, die Aktion scheint bekannt zu sein. Man denkt immer nur, ja, okay, wer von euch macht's denn jetzt? Und in dem Fall machten es der New Day, denn es gab den Top Rope Elbow von Xavier Woods gegen Cesaro und so das Match entschieden. Und ja, viel mehr gibt es einfach nicht zu sagen. Es ist, wie es ist. Die Bludgeon Brothers aber waren jetzt zu sehen und die äußerten sich natürlich abwertend über alle anderen Tag Teams und hypten sich so ein bisschen. Aber gut, eigentlich müssten sie es nicht, sie sind ja schon Champion, aber pff, na gut, sind halt stark, wir sind böse, wir sagen was, passt schon. Die General Managerin Paige war zu sehen, die unterhielt sich am Telefon mit Carmella und war sichtlich genervt und als ob es das nicht schlimm genug wäre, kamen Mandy Rose und Sonya Deville rein und unterbrachen sie. Mandy meinte, sie solle am Money in the Bank Ladder Match teilnehmen, weil sie in der letzten Woche Becky Lynch besiegen konnte. Paige hat eine andere Idee und bestätigte ein Triple Threat Money in the Bank Ladder Match Qualifikationsmatch, Entschuldigung, zwischen Becky Lynch, Mandy Rose und Sonya Deville an. Das heißt, es macht keinen Sinn. Ganz ehrlich. Klar müssten sich dann die beiden der ehemaligen Absolution darauf einigen, wer von uns beiden soll es jetzt machen, damit die sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Aber im Grunde ist es doch so, die Leaderin des Ganzen ist doch eindeutig Sonya Deville. Becky Lynch wird von beiden platt gemacht, Mandy Rose sieht sie. Das ist, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? So richtig geil ist es nicht. Wenn es sein sollte, damit Paige Unruhe zwischen den beiden stiftet, weil sie jetzt auf einmal gegen die ist, weil sie ja nicht mehr Teil davon ist, dann ist das auch nur so semi-sinnvoll. Ich finde es nicht so geil. Geil hingegen finde ich AJ Styles und der war jetzt zu sehen, interviewt von Renee Young. Er wurde befragt zu seinem heutigen Match gegen Shinsuke Nakamura. Der Sieger des Matches wird über die Stipulation des Titelmatches bei Money in the Bank bestimmen dürfen. Und Styles sagte dann, er könnte sich ein, wie so ein Scaffold-Match, ich habe es nicht ganz verstanden, ein Bullrope-Match oder gar Hell in a Cell Inferno-Match, was auch immer das sein soll, ein brennender Hell in a Cell, was auch immer, vorstellen. Aber es ist auch egal, für welches Match er sich entscheidet. Jeder wird seinen Spaß daran haben, außer Nakamura. Und
Entschuldigung, wow.
Styles meinte abschließend noch, dass Nakamura ihn nicht im Haus, welches er gebaut hat, schlagen kann. Ja, okay. Klappern gehört zum Handwerk. Das ist eine typische Promo gewesen als Champions. Ich mag den Spruch, der Haus der AJ Styles Bild. Das ist alles cool. Diese Match-Stipulations, die er da beschrieben hat, sind so, okay, ja, stelle ich mir gar nicht so geil vor. Zwischen euch wäre ein I-Quit-Match, ein Technical-Wrestler-Match, ein Last-Man-Standing, all das wäre cooler. Aber was jetzt wirklich so der Punkt ist, ich glaube, ich kann mich an kein Match erinnern, in dem die Stipulation festgelegt werden durfte, nach einem Match, dass nicht der Böse der Fehler geworden hätte oder die Bösen. Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich erinnere mich nicht. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, der Gewinner darf bestimmen. Na, ist ja schon mal sicher, dass Nakamura gewinnen wird. Damit der Champion wie der Underdog wirkt. Aber gut. Kommen wir zum, ich glaube, Debüt von Andrazien Almas. Ich glaube schon, ne? War das nicht sein Debüt bei SmackDown? Auf jeden Fall hat er erst mit einem unfassbaren Superstar zu tun namens, ich muss nachschauen, Moment, Jake Constantino. Also, machen Sie es vor. Debütmatch eines aufstrebenden NXT-Stars gegen irgendeinen Jobber, Local Wrestler, was auch immer. Er gewann natürlich ruckzuck nach dem Hammerlock DDT. Wir sehen hier kein Meisterwerk, wir sehen hier Abfall, typische Superstar-Action, wie sie damals in der Sendung war, die immer so für den internationalen Markt geschnitten wurde. Das war nix. Aber gut, nach dem Match griff sich die ewige Begleiterin Selina Vega das Mikro und zeigte sich enttäuscht über SmackDown, denn es sei da erbärmlich. So ungefähr so erbärmlich wie jeder Superstar im Umkleideraum. Außerdem seien sie nicht da, um nett zu sein, sondern sie wollten die Show übernehmen. Okay, indem du gegen einen Jobber gewinnst? Ich weiß nicht. Wir sahen Aiden English und Rusev. Aiden English beleidigte die Stadt und die Menschen aus London. Es ist witzig, dass jemand, der mit Nachnamen Englisch heißt, die Londoner besiegt, aber gut, beleidigt. Als er anfing, mich zu singen, betrat aber Lana die Szenerie und unterbrach das, indem sie meinte, dass Rusev nicht der einzige siegreiche Superstar sein wird, denn auch sie wird in der kommenden Woche ein Qualifikationsmatch für Money in the Bank bestreiten, und zwar gegen Billy Kay. Rusev ist überzeugt davon, dass sie gemeinsam über SmackDown Live herrschen werden, und das genau am Rusev Day. Was für ein Zufall. Naja. Lana kann nicht wresteln, was soll der Quatsch? Blödsinn. Mehr sage ich nicht dazu. Die amtierende Women's Championess Carmella wurde angekündigt. Und auf der Stage befanden sich dann ein paar der königlichen Leibgarde. Und sie kam in ihren Moonwalk rein und hat die Melbration angekündigt. Im Ring angekommen, möchte sich Carmella bei allen Fans, möchte sie den Fans die Gelegenheit geben, sich bei ihr zu entschuldigen und ihr zu zeigen, wie sehr sie lieben. Und sie dürfen sie 10 Sekunden lang mit Lob überschütten. Aber natürlich buhte das Publikum und sie versteht nicht, warum das englische Publikum sie hasst und sie versteht auch nicht, warum die sich bereit zeigen, vor einem Krankenhaus zu campen, um das Baby zu sehen, was der König oder der Prinz bekommt. Aber sie bekommt keinen Respekt, obwohl sie den noch viel mehr verdient hätte. Und dann sagte sie immer mehr, Mella ist Geld und Mella ist Champion. Und das macht sie besser als alle anderen. Sie ist besser als Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nia Jax und Ronda Rousey. Sogar besser als Trish Stratus und Lita zusammen. Das war offensichtlich genug für die General Managerin, denn Paige kam raus und das Publikum bejubelte sie. Naja, Kunststück, es war in England. Paige ist begeistert, denn es ist großartig zu Hause zu sein. Das Publikum chantete, this is your house. Fand ich gut, fand ich eine schöne Geste. Paige kündigte dann Carmellas Gegnerin für Money in the Bank an und es ist Asuka. Die Japanerin begab sich noch zum Ring und verspottete so ein bisschen Carmella. Und das Publikum hat natürlich gerufen, Asuka's gonna kill you. Und Carmella war sichtlich verunsichert und zog sich zurück. Und für mich sieht alles stark aus nach, ja, bei Man in the Bank werden beide Damentitel ihren Besitzer wechseln. Ronda Rousey wird den Titel mitnehmen und dann die nächsten Monate weg sein. Will Brock Lesnar alles grüßen. Ist sie vielleicht Brock Lesnar nur verkleidet? Oder schläft sie mit Brock Lesnar und wenn er gerade Sex will, darf sie nicht kommen? Man weiß es nicht. Ich werde da dran bleiben. Also Sherlock Marco bleibt dran. Auf jeden Fall glaube ich an Doppeltitelwechsel. Einmal gegen eine Teilzeit-Championess und einmal gegen Asuka. Entschuldigung. Renee Young war wieder zu sehen. Die interviewte Shinsuke Nakamura. Die blieb bei seinen Versuchen, Styles zu besiegen, erfolglos. So, wollte sie von ihm wissen, wie er seine weiteren Chancen einschätzt. Nakamura meinte daraufhin, es gäbe keine Chance, denn es sei eine Gewissheit, dass er gewinnen wird und Styles sein Knie ins Gesicht bekommen. Und noch ein, 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 und noch ein. Naja. Im Grunde hat Nakamura ja eh nie so wirklich viel zu sagen, aber die Promo ist 1:1, glaube ich, von vorletzter Woche oder sowas. Das ist alles so. Ja, wissen wir, ist ja gut. Next. Apropos Next, jetzt kam das Match zwischen Mandy Rose, Sonya Deville und Becky Lynch. Und hier war es so, dass natürlich total überraschend, der Underdog, und ich stelle euch hier bitte Anführungszeichen vor, Becky Lynch das Ganze gewinnen konnte. Mandy Rose und Sonya Deville wollten zusammenarbeiten, aber letzten Endes gab es den Disarm Her von Becky gegen Mandy und die gab dann natürlich auch auf, nachdem die andere ausgeschaltet war. Bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, Becky Lynch ist weiter, fertig, aus. Ganz ehrlich, ich muss darüber nichts sagen, weil es so sinnlos wie doof ist. Was wir als nächstes sahen, war eine Ankündigung für die nächste Woche. Und zwar gibt es nächste Woche das Qualifikationsmatch zwischen Samoa Joe und Big Cass. Ja, okay, ich hoffe doch sehr, dass Samoa Joe das gewinnen wird. Wahrscheinlich nicht zuletzt durch Einmischung von Daniel Bryan. Und dann sehen wir noch ein Qualifikationsmatch. Lana gegen Billie Kay von den, wie heißt die, Ilconics. Ja. Lana kann halt nichts, ich weiß nicht. Und die anderen habe ich nicht so eine große Meinung zu. Ich habe keine Ahnung, wer das gewinnen wird. Naja, als direkt danach war dann Samoa Joe zu sehen, der sich relativ unbeeindruckt über Big Cass als Gegner zeigte. Und er habe schon ein ganzes Leben lang mit Typen wie denen zu tun gehabt. Und Cass habe es sich halt zur Gewohnheit gemacht, auf Typen zu ziehen, die kleiner sind als er selbst. Aber jetzt macht er wiederum Cass zu seinem Ziel und sein Ärger zeigt ihm, dass der Mann in der Bankkoffer und der Titel ihm gehören. Und nächste Woche wird man herausfinden, wie groß oder klein Cass tatsächlich ist. Und er würde seinen Gegner auf keinen Fall diskriminieren, denn Cass sei schließlich, ist auch gar nicht wert, denn er ist nur ein Hindernis, welches er schlafen legen wird. Okay. Auch hier würde ich sagen, ja, typical Samoa Joe Statement, nicht mehr und nicht weniger. Aber zumindest ist das so der Stimmung entsprechend und kann ich gut mitleben. In einem Selfie-Video herum zeigten sich die Iconics und haben dann sich verächtlich über London und Lana geäußert. Und während Billy eine geborene Gewinnerin sei und der Money in the Bank-Koffer somit ein großartiges Accessoire sei, wäre das quasi safe. Na gut, kommen wir zum vierten Match des Abends und auch schon zum Main Event. Der Sieger hier bestimmt über die Stipulation des Title Matches beim Money in the Bank und hier konnte dann Nakamura gewinnen gegen AJ Styles. Die beiden haben so langsam, aber sicher dürfen sie anscheinend ein bisschen mehr zeigen. Es war besser als manche Matches davor. Es ist immer noch weit von dem entfernt, was die beiden eigentlich können. Aber auch hier haben wir spektakulär hoch eingesprungene Phenomenal Vorhaben aus dem Ring raus. Und Nakamura musste sich wieder unfairer Mittel bedienen, um zu gewinnen, indem er einen Tiefschlag vortäuscht. Als der Referee gerade nicht schottet, tat er so, als ob Edge Styles ihm zwischen die Beine gehauen hätte. Die Verwirrung und all das nutzte er für seinen Kinshasa und pinte AJ Styles. Somit darf natürlich Shinsuke über die Stipulation bei Money in the Bank bestimmen. Und SmackDown endete, nachdem Nakamura sich den Kopf von Styles griff und ihn verhöhnt und sich über den lustig macht. Das war schon SmackDown für diese Woche. Und ich muss sagen, ja, nee. Durch die kürzere Format und durch den Daniel Bryan und der Prügelei am Anfang ein bisschen besser als Raw, meiner Meinung nach, aber immer noch weit weg von gut. Ich gebe eine 3 minus und die schon sehr wohlwollend gemeint. Diese Woche überzeugt, hat mich eigentlich nichts. Ja, ihr Lieben, das war tatsächlich schon mein Rückblick auf die beiden Sendungen. Wir sind allerdings auch schon bei 47 Minuten. Und wenn man keinen Sidekick oder keinen Partner hat, der das mit kommentieren kann, geht es natürlich alles schneller. Bevor ich jetzt gleich noch auf ein paar News eingehe, noch ein paar Gedanken dazu. Ich finde, die WWE hat im Moment folgendes Problem. Die verschießen ihr Pulver bei den 523 gefühlten Pay-Per-Views und immer die Next Big Thing und hier noch was Größeres und da was Größeres. Und die Weeklies sind momentan nicht mehr das, was sie mal waren. Das Kernstück, was Fäden vorantreibt, sondern lediglich nur noch Mittel zum Zweck und Schaulaufen für wirklich den nächsten Pay-Per-View. Und noch nie zuvor kam es mir so sehr vor wie eine Gelddruckmaschine wie im Moment und deswegen bin ich doch relativ genervt von der ganzen Geschichte. Ich finde es schade. Ich habe das vor einigen Ausgaben schon mal gesagt, es sollte wirklich mal ein neues Creative-Team dran gesetzt werden, um dem ganzen frischen Impulse zu verleihen. Im Moment ist alles festgefahren, es wiederholt sich, das ist alles nicht mehr das Wahre. Was ich noch sagen kann, bevor ich in den News- und Spoiler-Teil gehe, der wirklich klein ist diesmal, weil so viel ist nicht passiert, anscheinend sind alle im Schlafmodus. Die aktuelle Money in the Bank Card für den 17.06. steht folgendermaßen fest: 5 Matches sind bereits bestätigt. Das heißt, AJ Styles trifft auf Shinsuke Nakamura um den WWE Champion Gürtel. Stipulation wird nächste Woche wahrscheinlich bekannt gegeben, wenn Shinsuke sich dann äußert. Ansonsten haben wir es zu tun mit Nia Jax gegen Ronda Rousey, Carmella gegen Asuka. Bisher bestätigt sind Bobby Roode, Braun Strowman, Miz, Rusev, Finn Balor, Kevin Owens und wer die beiden letzten sind, wird sich dann zeigen. Und bei den Damen steht bis jetzt fest Alexa Bliss, Charlotte Flair, Ember Moon und Becky Lynch. Das ist die Card bisher. Die letzten Teilnehmer für die Money in the Bank Matches, denke ich, werden nächste Woche kommen. So. Kommen wir damit schon zu den News und Spoilern. Und wie immer gilt hier die Warnung, wenn ihr so gar nichts vorweg hören wollt, weil die Gefahr besteht, dass manches davon eintritt oder etwas verrät, dann möget ihr bitte jetzt abschalten und danke schön, dass ihr bisher dabei wart. So. Kommen wir zur Meldung der Woche, die uns persönlich hier bei diesem Podcast auch ein bisschen beschäftigt hat. Denn Enzo Amore ist freigesprochen. Ja, tatsächlich wurden sämtliche Ermittlungen gegen ihn, die dort herrschten, wegen mutmaßlicher Vergewaltigung eingestellt. Nicht nur das, sondern zusätzlich ist es so, dass die Anklägerin, die Dame, die ihn da beschuldigt hat, wirklich in weiten Teilen als absolut unglaubwürdig, als Money Bitch, als total, das Ding ist durch, machen wir uns jetzt vor, das Ding ist durch. Der Mann ist unschuldig, da hat jemand versucht, auf seine Kosten Kohle zu machen, ist nicht aufgegangen und dementsprechend ist das Thema für ihn mehr oder weniger erledigt, aber ob es eine Rückkehr zur WWE gibt in absehbarer Zeit, sagt niemals nie, muss man dazu sagen, aber ist wohl erstmal relativ ausgeschlossen, denn im Grunde ist ja klar gewesen, dass er sich vorher schon wie so ein arroganter Wichser hinter den Kulissen verhalten hat und überheblich war ohne Ende und dementsprechend sind die wahrscheinlich nicht so scharf drauf, einfach zu sagen, ja, schön, dass du wieder da bist. Und zumal er auch dieses Ermittlungsverfahren einfach der WWE lange verschwiegen hat. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Denn der Vicepräsident von Impact hat sich direkt geäußert und sagte, naja, also wir würden schon nehmen. Also er hat sich auch ausgedrückt nach dem Motto, sagt niemals nie. Aber ich denke mal, dass die Ersten sind, die ihn anrufen, einfach nur um zu verhindern, dass er zur WWE geht. Ich bin gespannt, ob wir ihn nochmal wiedersehen in der WWE. Ich habe tatsächlich, als rauskam, dass er komplett unschuldig ist, überlegt, nehme ich Kappa Haters wieder, weil ich den von Namen sehr, sehr, sehr prägend fand, sehr, sehr cool fand. Das hatte was. Aber ihr glaubt nicht, was ich dafür wieder für technischen Aufwand vor mir hätte. Aber mich würde eure Meinung interessieren. Twittert mich an. Zurück zu Kappa Haters oder soll mit Twist of Hate bleiben? Ihr dürft einfach mitentscheiden. Twittert mich an einfach, ihr folgt mir da eh, davon gehe ich aus. Sagt mir Bescheid oder schreibt mir bei Facebook, wo auch immer ihr mich kriegt. Kappa Haters oder Twist of Haters, die Frage. Gut, die Aktion beim Greatest Royal Rumble, als Drew McIntyre nach dem Shoulderblock von Braun Strowman diese Trophäe da umgeschmissen hat, war tatsächlich nicht geplant, sondern ein Versehen und wieder mal ein Botch von Braun Strowman. Und hier muss ich auch wieder sagen, die buhlen Brock Lesnar nicht aus, sondern Roman Reigns. Die buhlen Braun Strowman nicht aus, sondern Roman Reigns. Aber wer macht denn die meisten Fehler? Braun Strowman, Brock Lesnar. Echt, Braun Strowman ist cool in seiner Art und wird auch immer besser, aber er ist halt immer noch nicht der Erfahrenste und botcht zwischendurch, was das Zeug hält. Da passiert auch immer sowas. Aber das wird nie irgendwie erwähnt. Und das Publikum hätte viel mehr Gründe, den auszubuhen, als einen Roman, der letztlich ja nur seinen Job macht. Aber gut, da werden wir nicht mehr hintersteigen, das werden wir nicht mehr ändern können. It is, wie it is. Folgende Teilnehmer sind bestätigt für das United Kingdom Turnier der WWE: Jack Gallagher, Zach Gibson, Joe Coffey, Dave Mastiff, Kenny Williams, El Ligero, Joseph Connors, Amir Jordan. Ganz ehrlich, Jack Gallagher, ja, und das war's dann. Raff ich nicht, wer ist das? Kenne ich nicht. Aber ich habe es genannt. Fertig. Dieses Match wird am Montag, den 18. Juni in England aufgezeichnet. Und der Sieger wird dann einen Tag später auf den amtierenden UK-Champion Pete Dunne treffen. Juti, was haben wir noch? Eigentlich war das große Raw Women's Championship Match zwischen Nia und Ronda erst für den diesjährigen SummerSlam angedacht. Doch es wurde vorgezogen, da die WWE keine andere Option mehr hatte, weil Ronda schließlich schon nicht bei Backlash eingesetzt wurde. Und übrigens wollte die Ronda auch nicht am Money in the Bank Match teilnehmen. Nee, die News stimmt so nicht. Ich habe die vorhin auf Englisch gelesen. WWE wollte sie nicht teilnehmen lassen. So war es in der originalen News. Ich weiß nicht, ob das hier falsch übersetzt ist. Also sie, weiß nicht, ob sie überhaupt wollte, aber die haben gleich gesagt, nee, die soll nicht ins Match. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen kommt so ein bisschen der Brock Lesnar-Gedanke auf. Denn warum denn nicht? Warum soll sie denn nicht die Matches machen wie alle? Sie kriegt einfach so ein Titelmatch geschenkt, während andere 6 Frauen sich die erkämpfen müssen. Raff ich nicht. Es wird spannend in den nächsten Wochen, was die Ausstrahlungsrechte für Raw und SmackDown angeht. Denn derzeit laufen ja beide auf dem USA Network und Raw soll auch in Zukunft dort bleiben. Doch SmackDown könnte eine neue Heimat finden, denn NBC bietet gerade SmackDown in einer offenen Ausschreibung an. Der gegenwärtige TV-Vertrag mit NBC endet nämlich im September 2019. In den kommenden Monaten möchte allerdings die WWE verkünden, auf welchen Sendern beide Weeklies auch in Zukunft ausgestrahlt werden. Noch eine kleine Randinformation. The Iconics und Sin Cara, Luke Gallows, Karl Anderson und all die haben in Bremen an einer Statue teilgenommen. Und die haben sich dann über die Kultur und die Geschichte erkundigt und haben so ein bisschen was gegessen, was hier in Deutschland so üblich ist. Es ist ein sehr unterhaltsames Video geworden, gibt es auf YouTube. Superstars enjoy the best and worst of Bremen. Wenn ihr Interesse habt, guckt mal rein, es ist schon ein bisschen witzig. Und dann ist es, glaube ich, schon. Ich schaue mal kurz hier auf meine News. Ich glaube, dann haben wir es schon. Ja, tatsächlich sind wir soweit durch. Das Einzige, was noch klar ist, dass Daniel Bryan noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat, trotz seines Comebacks. Und der Vertrag läuft immer noch bis September 2018, aber nicht darüber hinaus. Und wenn er nicht verlängern sollte, könnte er gehen, woran er will und auch woanders arbeiten. Aber niemand hingegen glaubt, dass das geschehen wird, denn er wird letztlich einfach einen neuen Vertrag unterschreiben, weil anscheinend auch ein Champion-Match drin integriert ist. Nun gut, das war's. Mehr habe ich tatsächlich nicht. Es tut mir leid, ich würde euch gerne noch mehr unterhalten. Aber wir sind jetzt in einer knappen Stunde angekommen mit meiner üblichen Verabschiedungsfloskel. Kriege ich die Stunde vielleicht noch gerade voll. Und dementsprechend bitte ich euch, die Holprigkeit der letzten Wochen zu entschuldigen. Diese Folge kommt zumindest pünktlich, denn ich werde die jetzt in einer Nachtaktion, wir haben es jetzt schon 1.17 Uhr, ich werde sie aber gleich noch schneiden, Intro versehen und zumindest vorbereiten, dass sie dann morgen online gehen kann. Und dann ist die wieder pünktlich. Und nächste Woche sind, glaube ich, Dennis und Miguel für euch am Start. Aber das werdet ihr dann ja hören. Ich möchte nochmal betonen, wie dankbar für jeden von euch Hörern seid, wie dankbar für jeden von euch Patronen seid. Wir sind wirklich glücklich, dass es euch gibt. Ja, es ist einfach toll, das für euch machen zu können. Ich habe das Gefühl, dass diese Sendung von mir sehr unrund wirkte, weil ich zwischendurch mich in meinen Gedanken verloren habe. Aber es ist halt wirklich schon spät in der Nacht und mit meinem Internetproblem habe ich es einfach nicht eher hingekriegt. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach und seid nicht allzu böse und seid auch in der nächsten Woche wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zur 47. Ausgabe. Und ich weiß immer noch nicht, wo die letzten Folgen geblieben sind, das ist unglaublich. Aber wir haben bald Geburtstag. Wir haben bald Geburtstag. Wenn ihr wollt, schreibt uns Nachrichten, Tweets, was auch immer. Wir haben bald Geburtstag, ein Jahr, Twist of Hate, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es so lange schaffen. Egal. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hier hören werdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Psst, ich bin's nochmal. Ich weiß, ich habe es in der Folge vergessen, deswegen ist es hinten dran. Durch den Pledge bei Patreon hat sich der liebe Sascha, mein Podcast-Kumpel vom Mindfuck und von Average Skills, das Recht verdient, hier einen Einspieler zu liefern. Und das hat er auch getan. Er widmet sich dem Wrestler Rey Mysterio und ich kann nur sagen, er wartet geballte Kompetenz, absolutes Fachwissen und Wrestling-Liebe, aber bekommt sie nicht. Nein, wie soll ich das sagen? Im Arbeitszeugnis würde stehen, er bemüht sich, das Richtige zu tun. Viel Spaß beim Einspieler von Sascha. And his name is Sascha.
Was ein geiles Intro für den Einspieler von mir. Wer ich bin, das wisst ihr natürlich. Erfolgspodcaster Sascha von Mindfuck, Curb Impact, Average Skills und probier's mal. Und endlich bin ich dabei. Ich bin bei Twist of Hate als der Faktenbringer. Und der Faktenbringer bringt euch heute Fakten von Rey Mysterio, welcher am 11.12.1974 geboren wurde. Grüße gehen da natürlich raus an Marco. Dieser Mann ist nur 1,57 groß und 54 Kilo schwer, davon beziehungsweise ungefähr die Hälfte von mir, aber das tut hier ja gar nicht zur Sache, denn dieser Ehrenmann hatte sein Debüt am 30.04.1989 und wechselte dann 1995 in den Extreme Championship. Dort war er dann nicht sehr lange tätig, wechselte in einigen Klassen der WWE hin und her. So kamen wir dann zum 20.03.1900, schieß mich tot, denn es war 2015 und dort ereignet sich ein sehr, sehr, sehr schlimmer Unfall, denn der Wrestler, ich nenne keinen Namen, denn wahrscheinlich spreche ich ihn falsch aus und das wäre wirklich nicht in Ordnung, starb dort im Ring nach einer missglückten Aktion seinerseits im Kampf mit Rey Mysterio. Und er lag dann den schweren Verletzungen später, was natürlich sehr, sehr traurig war und ist immer noch und weswegen Rey Mysterio dann seine Karriere vorläufig beendete. Allerdings ist wieder alles gut bei ihm. Er hat sich aufgerappelt und ist seit dem Januar 2018 wieder in der WWE tätig. Dort hatte er sein Debüt beim Royal Rumble und hatte die Startnummer 27. In seiner kompletten Karriere, die ja jetzt schon, oh, ich habe mich nicht vorbereitet, 29 Jahre, das kommt gar nicht hin, kommt das hin? 29 oder 39? 29, ne? Naja, die auf jeden Fall schon sehr, sehr lange anhält, hat er insgesamt 35 Titel gesammelt und ist damit wahrscheinlich, er ist natürlich der erste Wrestler, mit dem ich mich beschäftige, aber wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Wrestler überhaupt. Mann, das war doch toll. 2,5 Minuten pure Fakten von mir und das dürft ihr euch jetzt jede Woche anhören. Bis dahin und ciao.